des Zweiten Weltkrieges. Er stellt die deutsch-britischen Beziehungen auf eine neue Grundlage und er setzt auch ein deutliches Zeichen. Angesichts neuer Bedrohungen steht Europa zusammen, auch nach dem Brexit. Der Vertrag vervollständigt ein europäisches Vertragsdreieck zwischen Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es gibt bereits den Lancaster House-Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich und die deutsch-französischen Verträge von Élysée und Aachen. Und mit dem Kensington-Vertrag schließen wir nun ein weiteres Dreieck, und zwar zwischen unseren Ländern, zwischen den Ländern, die eng zusammenarbeiten und das auch dokumentieren. Und das ist ein sehr schönes Zeichen. Und der Vertrag sieht eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf sehr vielen Feldern vor. Und darüber wollen wir jetzt ausführlich beraten. Das sind die einleitenden Worte dazu. Und deshalb rufe ich den Tagesordnungspunkt 19 auf. Zweite Beratung und Schlussabstimmung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zu dem Vertrag vom 17. Juli 2025 mit dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland über Freundschaft und bilaterale Zusammenarbeit. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Und die Debatte eröffnet für die CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Dr. Günther Grings. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, lieber Herr Botschafter Mitchell, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den ja nicht wenigen erinnernswerten Geschichten aus dem Leben von Winston Churchill gehört eine Einladung, die ihm der irische Schriftsteller George Bernard Shaw anlässlich der Premiere eines neuen Theaterstücks zugeschickt hatte. Shaw fügte eine kurze Notiz bei: Ich schicke Ihnen zwei Karten, bringen Sie doch einen Freund mit, wenn Sie einen haben. Churchill schrieb daraufhin zurück, dass er an dem Abend leider nicht kommen könne, aber Shaw möge ihm doch bitte zwei Karten für die nächste Aufführung schicken, wenn es denn noch eine gäbe. Meine Damen und Herren, nach der Entscheidung der Briten im Jahr 2016 zum Austritt aus der Europäischen Union gab es viele begründete Zweifel daran, ob dem Land noch Freunde in Europa verbleiben würden. Zu tief saßen die Enttäuschungen bei denen, die diese niemals leichte Partnerschaft über Jahrzehnte hinweg mit Sympathie und Verständnis begleitet hatten. Es folgte ein langer, teilweise qualvoller Prozess der Rückabwicklung gemeinsamer Vereinbarungen und Institutionen. Dieser Prozess führte allen Beteiligten vor Augen, wie eng verflochten wir doch waren, von Wirtschaft, Wissenschaft, Sicherheit, Kultur bis hin zu der vertrauensvollen Zusammenarbeit politischer Entscheidungsträger auf allen Ebenen. Als Beispiel für die letztere erwähne ich nur die vor über vier Jahrzehnten bereits begonnenen jährlichen Treffen von christdemokratischen und konservativen Abgeordneten in Cadenabbia, im früheren Urlaubsdomizil von Bundeskanzler Adenauer. Meine Damen und Herren, dass wir nach wechselseitigen Absagen nun auf dem Weg zu einer neuen Aufführung sind, unterstreichen wir mit dem heute zu ratifizierenden Kensington-Vertrag. Diese Vereinbarung ist zugleich mehr als ein bilaterales Abkommen. Die Frau Präsidentin hat darauf schon hingewiesen. Sie ist ein Grundpfeiler auch für eine neue Architektur im Verhältnis des Vereinigten Königreichs zur gesamten Europäischen Union. Nicht nur ich halte die Austrittsentscheidung nach wie vor sicherlich für einen Fehler, aber ich hielt es umgekehrt auch für töricht, wenn sich die Europäische Union und ihre verbliebenen 27 Mitglieder eine Frage danach nicht stellen würden. Nämlich, was wir dazu beigetragen haben, dass die einst zweitgrößte Volkswirtschaft der Union den Rücken gekehrt hat. Es ist daher folgerichtig, dass sich die Europäische Union inzwischen auf manchen Gebieten bewegt hat, und zwar gerade auf solchen, die vor 10 Jahren in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU aus Sicht der Briten eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das ist neben der stärkeren Steuerung und Begrenzung von Zuwanderung vor allem der Abbau von Bürokratie und Überregulierung in Europa. Das Kensington-Abkommen kann die neu belebte Annäherung zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ergänzen. Es kann und will sie nicht ersetzen. Deshalb ist es eingebettet in die im Mai 2025 begonnene Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Und in die Zielsetzungen des Abkommens gehört etwa auch die begonnene Zusammenarbeit der britischen Behörden mit Frontex. Die Beteiligung am Erasmus-Programm sollte ebenso wie das Youth Mobility Scheme rasch ins Werk gesetzt werden. Denn Letzteres ermöglicht es jungen EU- und britischen Bürgern, sich bis zu 4 Jahre im jeweils anderen Land zu Studium und Arbeit aufzuhalten. Und werden auch weitere Fortschritte bereits gemacht, wenn es etwa um Schüleraustausch, Schulklassen geht, die nach Großbritannien reisen. Also wir sind da, glaube ich, schon gerade beim Thema Jugendaustausch auf einem sehr guten Weg. Besonders schön ist aber, die neue Annäherung wird getragen von einer wachsenden Zustimmung dafür, einer wachsenden Zustimmung der Menschen in Großbritannien, in den Ländern der Europäischen Union und gerade auch in Deutschland. Der Historiker Wolfgang Mommsen hat schon in den 80er Jahren festgestellt, dass Deutschland und Großbritannien, obwohl sie historisch vielfach in erbittertem Streit lagen, mehr Gemeinsamkeiten miteinander hätten als, wie er sagte, alle anderen europäischen Nationen untereinander. Er führte die Ähnlichkeit der sozialen Zusammensetzung, der wirtschaftlichen Struktur und der Lebensstile unserer beiden Völker an. Nur unsere politischen Wege, die liefen eben lange stark auseinander. Sie wurden dann vor allem erst durch die gemeinsame EU-Mitgliedschaft zusammengeführt. Dieses verknüpfende Band ist leider weggefallen. Das aber genau darf nicht dazu führen, dass unsere politischen Wege wieder auseinanderdriften. Im Gegenteil. Dafür müssen wir nun aktiv etwas tun, auch bilateral. Und ein wichtiger Schritt dazu ist dieser Kensington-Vertrag. Seine Ratifikation alleine reicht aber nicht. Wir wollen ihn in unserem Entschließungsantrag zum einen ergänzen, um eine stärkere parlamentarische Zusammenarbeit, zumindest die Auswärtigen und Verteidigungsausschüsse beider Parlamente sollen regelmäßig zusammenkommen. Andere Ausschüsse können das durchaus auch tun. Und nach dem Vorbild des deutsch-amerikanischen Schülerpartnerschaftsprogramms, an dem, glaube ich, die allermeisten Abgeordneten auch schon teilgenommen haben mit Schülern aus ihrem Wahlkreis, streben wir ein solches Parlamentsprogramm auch mit dem Vereinigten Königreich an. Vor allem aber müssen wir den Vertrag jetzt in allen seinen Bereichen mit Leben füllen. Und die deutsch-britische Freundschaftsgruppen, also in beiden Parlamenten, werden eben im britischen wie im deutschen Parlament genau darauf achten, dass ihre jeweiligen Regierungen die Chancen aus diesem Vertrag auch beherzt wahrnehmen. Und dazu gehört nicht zuletzt eine intensive Zusammenarbeit in Fragen der äußeren und inneren Sicherheit. Meine Damen und Herren, insbesondere der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die tiefgreifenden Veränderungen im transatlantischen Verhältnis, das alles führt uns vor Augen, dass unser Zusammenhalt unverzichtbar geworden ist. Das gilt für das abgestimmte Vorgehen im Kreise der E3-Partner gemeinsam mit Frankreich und die im Mai 2025 begonnene europäische Sicherheitspartnerschaft. Der Gedanke, den der kanadische Premier Mark Carney kürzlich auf dem Wirtschaftsforum, auf dem Weltwirtschaftsforum geäußert hat, gilt eben auch für uns. Wir müssen als Mittelmächte zusammenarbeiten. Nur dann werden wir bei anstehenden Entscheidungen mit am Tisch sitzen. Nur dann werden wir bei anstehenden Entscheidungen mit am Tisch sitzen. Andernfalls stehen wir nur auf der Speisekarte. Alleine diese Alternative ist für mich jedenfalls Grund genug, diesem Vertrag heute mit voller Überzeugung zuzustimmen.
Für die AfD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Beatrix von Storch das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Exzellenz! Es gehört zu den Tricks der politischen Klasse, ihre linksgrüne Agenda in möglichst vielen internationalen Verträgen zu verankern, und zwar immer so versteckt, dass eine wirklich kritische Debatte darüber nicht stattfindet. So wie heute. Wir reden über den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag. Harmloser kann es nicht klingen, und ich entschuldige mich schon jetzt, dass ich die Feierstunde etwas stören werden. Unter dieser Freundschaft werden viele politische Projekte festgeschrieben, die unsere Freiheit angreifen, die unsere wirtschaftliche Zukunft gefährden und für die es in beiden Ländern keine Mehrheiten mehr gibt. Die beiden Regierungen, Labour und Schwarz-Rot, repräsentieren nicht mehr die Mehrheit ihrer Bürger. Merz 25% Zustimmung, Keir Starmer 18%. Trotzdem schließen diese beiden einen Vertrag, der deren Politik, die die Bürger nicht mehr wollen, dauerhaft bindend machen soll. Gucken wir uns das Ganze mal an. Im Bereich Klima verpflichtet dieser Freundschaftsvertrag beide Staaten auf Klimaneutralität, verstärkte Klimaaußenpolitik, einen deutsch-britischen Dialog über Klimadiplomatie und auf einen industriellen Wandel hin zu einer kohlendioxidneutralen Zukunft. Und Finanzströme sollen so gelenkt werden, dass sie klimaresiliente Entwicklung fördern. Ich übersetze das mal für die Bürger auf Deutsch. Noch mehr Geld für noch mehr Windräder. Nicht der Brexit ist schuld an den Problemen der britischen Wirtschaft, sondern die grüne Transformation. Die gibt es dort so wie bei uns. Der Kohleanteil in der britischen Energiemix sank von 2012 bis 2024 von 40% auf null. Ergebnis: Strompreise auf deutschem Niveau und Deindustrialisierung wie bei uns. Zweitens. Der Freundschaftsvertrag bereitet die Wiederauflage der Corona-Politik vor. Pandemieprävention, internationale, weltweite Gesundheitskooperation und der Kampf, Achtung, gegen antimikrobielle Resistenzen, inklusive der Perspektive mRNA-Impfstoffe künftig auch gegen bakterielle Infektionen einzusetzen. Harter Pharmalobbyismus versteckt in diesem Freundschaftsvertrag. Drittens, Migration. Die Aussagen über den Kampf gegen Schleuserkriminalität und illegale Migration sind die einzigen, die wir in diesem Vertrag natürlich begrüßen könnten. Aber gleichzeitig bekennt sich die neue deutsch-britische Freundschaft zu sicheren und legalen Migrationswegen und einem geregelten Migrationssystem. Das ist Linken-Sprech für noch mehr illegale Migration. Man regelt es einfach und legalisiert, und schwupp ist die Statistik sauber. Am Ärmelkanal werden die Boote gestoppt, aber dann kommen die halt ganz legal mit dem Flugzeug. Und schließlich viertens, der Freundschaftsvertrag enthält auch eine Verpflichtung zur Bekämpfung jeglicher Form von Hasskriminalität. In Großbritannien wurden 2023/24 bereits einige dieser Meinungsdelikte registriert und verfolgt. Raten Sie mal, wie viele. 140.561 polizeilich registriert für Kritik am Islam, an Migration und an LSBTIQ Doppelinnen Einhornsternchen. Kohlendioxidneutrale Zukunft, mRNA-Impfung, bald auch bei bakteriellen Infektionen und mehr illegale Migration. Das alles hat mit deutsch-britischer Freundschaft nichts zu tun. Und wenn die künftigen Regierungen in Berlin und Bonn, London wieder die Interessen der Bürger vertreten und Kanzlerin Alice Weidel und Premier Nigel Farage einen neuen Vertrag aufsetzen, dann wird der die Interessen beider Nationen wieder aufnehmen und nicht mehr linksgrüne Agenda regeln. Vielen Dank.
Für die Fraktion der SPD hat Herr Abgeordneter Hubertus Heil das Wort, bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Botschafter! Freundschaft zwischen Nationen ist nicht nur ein schönes Wort, sie ist in der internationalen Politik ein politischer Auftrag. Dieser Satz genau beschreibt, worum es geht, und es ist das Gegenteil dessen, was wir Frau von Storch eben anhören mussten. Sie haben es nicht begriffen, um es einfach zu sagen. Sie haben es wirklich nicht begriffen. Und dass Nigel Farage Ihr Freund ist, der uns den Brexit eingebrockt hat, der Großbritannien wirtschaftlich geschadet hat, der Europa geschadet hat und auch Deutschland geschadet hat, macht eins deutlich: Menschen wie ihn darf man keine Verantwortung in diesem Land überlassen. Es war, wie gesagt, ein Fehler, dieser Brexit, mit erheblichen Folgen. Aber Politik besteht nicht darin, der Vergangenheit hinterher zu trauern. Politik bedeutet, aus Fehlern zu lernen und neue Wege zu finden. Und genau das tun wir heute. Die Welt hat sich seit dem Brexit dramatisch verändert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine sicherheitspolitische Zeitenwende zur Folge gehabt. Frieden und Stabilität sind auf unserem Kontinent keine Selbstverständlichkeit. Und dass Sie als AfD diesen Vertrag bekämpfen, weil Sie sich zur Handlangern kremlscher Politik machen, ist an dieser Stelle ja mit Händen zu greifen. Gleichzeitig erleben wir auf globaler Ebene eine Phase großer Unsicherheit, beispielsweise auch, weil sich Europa auf unseren wichtigsten Verbündeten außerhalb der Europäischen Union, nämlich die Vereinigten Staaten von Europa, von Amerika, nicht mehr verlassen kann. Und gerade deshalb müssen europäische Demokratien enger zusammenarbeiten. Deutschland und Großbritannien gehören zu den größten und stärksten und einflussreichsten Demokratien unseres Kontinents. Wir haben eine besondere Verantwortung für Europa. Und wir haben etwas, was vielleicht noch wichtiger ist, nämlich gemeinsame Werte. Wir glauben gemeinsam an Freiheit. Wir glauben gemeinsam an Demokratie. Wir glauben an Rechtsstaatlichkeit. Und wir glauben daran, dass Sicherheit, Wohlstand und Frieden durch Zusammenarbeit entstehen und nicht durch aggressiven Nationalismus. Das verbindet Großbritannien und Deutschland. Der Kensington-Vertrag stellt die deutsch-britische Freundschaft und Partnerschaft auf ein neues Fundament. Es vertieft unsere Zusammenarbeit in zentralen Zukunftsfeldern, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik. Mit diesem Vertrag stärken wir unsere Kooperation bei Rüstungsprojekten, bei militärischer Ausbildung, bei Verteidigungsplanung, beim Schutz Europas vor Bedrohungen von Cyberangriffen bis zu hybrider Kriegsführung. Gerade in einer Zeit, in der autoritäre Regime versuchen, unsere Demokratien zu destabilisieren, ist diese sicherheitspolitische Partnerschaft von unschätzbarem Wert. Ich könnte weitere Felder nennen im Bereich der Wirtschaft und der Innovation, der Wissenschaft, der Bildung, der Kultur. Aber, meine Damen und Herren, ich will die Redezeit nutzen, auch einmal Danke zu sagen an diejenigen, die diesen Vertrag zustande gebracht haben. Ich nenne beispielsweise den früheren Bundeskanzler Olaf Scholz, der sehr weitsichtig nach der Zeitenwende begriffen hat, dass neue Partnerschaften wichtig sind. Und ich möchte dem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ganz, ganz herzlich danken, der mit seiner Zusammenarbeit mit seinen britischen Kollegen einen wesentlichen Anteil daran hat, dass Deutschland und Großbritannien nicht nur die wichtigsten Unterstützer der Ukraine sind, sondern eng kooperieren, wenn es um unsere gemeinsame Sicherheit geht. Herzlichen Dank. Und es ist gut, dass diese Regierung die Arbeit der Vorgängerregierung an diesem Punkt fortsetzt, meine Damen und Herren. Die deutsch-britische Freundschaft hat eine lange Geschichte. Unsere Länder waren Gegner in den dunkelsten Teilen des 20. Jahrhunderts. Doch aus dieser furchtbaren Geschichte ist eine Partnerschaft entstanden, die auf Vertrauen, auf Respekt, auf gemeinsame Überzeugung setzt. Wir müssen, da hat der Kollege Krings vollkommen recht, dafür sorgen, dass das nicht nur eine staatliche Partnerschaft ist, sondern eine der Menschen. Und deshalb finde ich es absolut richtig, dass wir ein parlamentarisches Partnerschaftsprogramm einführen. Der Jugendaustausch zwischen Großbritannien und Deutschland ist kaputt gegangen, auch durch den Brexit. Wir haben ein Interesse daran, dass junge Menschen, dass die junge Generation sich begegnet, sich kennenlernt und weiß, was sie gemeinsam hat, damit sie nie wieder aufeinander aufgehetzt wird. Wir brauchen keinen Nationalismus. Wir brauchen keinen Nigel Farage. Wir brauchen eine deutsch-britische Freundschaft, die zu Europas Nutzen ist, zu unserem gemeinsamen Nutzen. Herzlichen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Chantal Kopf das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die jüngere Geschichte Europas kennt einige politische Schockmomente, und ein solcher war definitiv die Brexit-Abstimmung, das Referendum vor jetzt fast 10 Jahren. Ich war damals ehrlich gesagt ziemlich fassungslos darüber, dass gezielte Desinformation so erfolgreich sein konnte, und darüber, dass ein Land, das für viele von uns immer selbstverständlich zu Europa gehört hat, diesen Schritt ging. Und ja, für mich war Großbritannien nie nur ein politischer Partner. Es war auch die Sprachreise auf die Isle of Wight, die ich als Jugendliche in einem Gewinnspiel gewonnen hatte, zahlreiche weitere Aufenthalte in England und auch vielleicht die etwas nerdige, ausgeprägte Begeisterung für Harry Potter und Doctor Who. Großbritannien ist in Sachen Softpower schon ziemlich gut aufgestellt, muss man sagen. Aber vor allem das Vereinigte Königreich war und ist ein Teil Europas. Der Brexit fühlte sich damals aber an wie ein Bruch mit der Idee eines Europas, das unaufhaltsam immer enger zusammenwächst. Und es war ein echter Tiefpunkt für die Wirtschaft, für Studierende, für Schulklassen, einfach für ganz normale Menschen. Und umso mehr erfüllt es mich wirklich mit Freude, dass sich das Vereinigte Königreich unter Premierminister Keir Starmer wieder ganz klar als aktives Mitglied der europäischen Familie positioniert. Aber auch bereits mit Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine hat das Vereinigte Königreich europäische Verantwortung übernommen, entschlossen und frühzeitig. Und sogar noch vor dem Februar 2022 wurden Waffen geliefert. In den vergangenen Jahren folgten unter anderem die Storm Shadow, Marschflugkörper und zuletzt auch deutliche Aussagen zu Sicherheitsgarantien, deutlicher als so manche Wortmeldung aus dem Kanzleramt. Das Vereinigte Königreich gehört zu den zentralen Akteuren im Einsatz gegen Putins Aggression, und dafür gebührt ihm unser ausdrücklicher Dank. Seit dem Amtsantritt der Labour-Regierung arbeiten die EU und das Vereinigte Königreich systematisch an einer Verbesserung ihrer Beziehungen. Die Rückkehr zu Erasmus Plus ab dem kommenden Jahr, das ist wirklich ein wunderbarer Erfolg. Davon können Hunderttausende junge Menschen profitieren, und das ist gelebtes Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es gab auch Rückschläge, wie das Scheitern des Beitritts zum SAFE-Programm zur Rüstungsbeschaffung. Es kann doch echt nicht sein, dass industriepolitische Egoismen einzelner EU-Mitgliedstaaten das gesamteuropäische Interesse derart ausbremsen. Die starke britische Verteidigungsindustrie gehört ganz selbstverständlich zur europäischen Sicherheitsarchitektur und dort eingebunden. Und ich frage die Bundesregierung, wo war eigentlich wirklich ihr Einsatz an dieser Stelle? Das durfte so nicht passieren. Eine europäische Verteidigungsunion ohne das Vereinigte Königreich ist schlicht nicht denkbar. Ebenso wenig aber auch ohne Osteuropa. Neben Großbritannien haben ganz besonders auch Polen und die baltischen Staaten die Bedrohung durch Russland früher und klarer benannt als wir in Deutschland. Wie anmaßend ist es jetzt, in nationale Kategorien zurückzufallen? Stichwort stärkste konventionelle Armee Europas. Nur eine Europäisierung der Verteidigungspolitik schafft Vertrauen und damit Sicherheit. Was definitiv kein Vertrauen schafft, wenn der deutsche Bundeskanzler europäischen Partnern im Oval Office in den Rücken fällt. Nach den abfälligen Bemerkungen, ganz besonders gegenüber der spanischen Regierung, aber auch gegenüber Keir Starmer, dieser sei nämlich kein Winston Churchill, da hätte Friedrich Merz eine echte Chance gehabt, mit einer souveränen Reaktion ein Signal europäischer Solidarität zu schaffen. Stattdessen hat er teilweise sogar mit eingestimmt. Es gilt für ihn wieder mal America first, Europe second. Das ist einfach schwach, das ist so klein, und das ist das grundfalsche Signal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt aber zum Kensington-Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Der Vertrag wurde zwischen Herbst 2024 und Sommer 2025 durch die Außenministerien verhandelt, also sowohl von der Vorgängerregierung als auch der jetzigen Regierung. Und auch in der deutsch-britischen Freundschaftsgruppe haben wir ja fraktionsübergreifend die Themen begleitet. Deswegen fand ich es auch etwas schade, dass Sie als Koalition für Ihren Entschließungsantrag nicht auf uns zugekommen sind. Es sind ja auch Ideen aus der Freundschaftsgruppe darin enthalten, aber sei es drum. Spannend finde ich ja, dass die AfD dieser Zitat linksgrünen Agenda im Europa- und im Verteidigungsausschuss zugestimmt hat. Im Auswärtigen Ausschuss und hier im Plenum sind Sie jetzt plötzlich dagegen. Das zeigt mal wieder, dass Ihnen einfach der außenpolitische Kompass vollkommen abgeht. Entscheidend ist, wir stimmen der Ratifizierung des Kensington-Vertrags sehr gerne zu, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht jeden Unterpunkt genauso formuliert hätten. Aber er ist natürlich genau das richtige Signal zur richtigen Zeit. Er vertieft die Zusammenarbeit bei Wirtschaft, Gesundheit und Energie über die Verteidigung bis hin zu Wissenschaft, Kultur und Schüleraustauschen. Und gerade beim Austausch junger Menschen gilt doch, Mobilität ist kein Sicherheitsrisiko. Akademischer und kultureller Austausch darf nicht unter irregulärer Migration subsumiert werden und mit unnötigen Hürden versehen werden. Hier brauchen wir weitere zügige Verbesserungen. Ein anderer wichtiger Schwerpunkt im Kensington-Vertrag liegt im Bereich Klimaschutz, Klimaaußenpolitik und erneuerbare Energien. Man muss schon fast sagen, schön, dass die Bundesregierung den Vertrag trotzdem unterschrieben hat, denn eigentlich steuert sie ja genau in die entgegengesetzte Richtung gerade. Die vereinbarten Projekte in der Nordsee, die Energieprojekte, die müssen jetzt auch zum Erfolg gebracht werden. Die Offshore-Windkraft verbunden mit einem dynamischen Stromnetz, das hat großes Potenzial für eine resilientere Stromversorgung. Und genau die ist gerade dringend geboten. Eine zentrale Lehre aus den aktuellen fossilen Preissprüngen muss doch sein, es braucht deutlich mehr erneuerbare Energien in Europa, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Parlamentarierin erwarte ich, dass die Bundesregierung uns regelmäßig, mindestens jährlich, berichtet über die Umsetzung der Projektliste, auch des Vertrags insgesamt. Es darf nämlich nicht bei schönen Worten ohne konkrete Taten bleiben, wie das ja in der Außenpolitik von Friedrich Merz ein bekanntes Muster ist. Abschließend möchte ich unseren britischen Freunden unsere Solidarität aussprechen angesichts des iranischen Drohnenangriffs auf eine britische Militärbasis in Zypern. Herr Botschafter, danke, dass Sie der Debatte beiwohnen. Danke für die freundschaftliche Zusammenarbeit und danke Ihnen allen für die Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion Die Linke hat nun Frau Abgeordnete Gökay Akbulut das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der Demokratischen Fraktion, Herr Botschafter, dieser Vertrag beinhaltet Licht und Schatten. Es gibt Passagen, die wir ausdrücklich begrüßen, etwa beim Jugendaustausch, bei der Klimakooperation und in anderen Bereichen. Aber vor allem geht es hier darum, die Zusammenarbeit mit Großbritannien in der Verteidigungspolitik und auf dem Gebiet der Rüstungsindustrie zu intensivieren. Ich finde, das sollte nicht der Kern eines Freundschaftsvertrages sein. Eines der Leuchtturmprojekte dieses Vertrages ist die Entwicklung einer Langstreckenrakete mit über 2000 Kilometern Reichweite. Daneben geht es um Zusammenarbeit bei Drohnensystemen und neuer Torpedos, Panzer und U-Boot-Abwehr. Rüstungsexporte werden als Instrument wirtschaftlichen Wachstums begriffen. Dieser Vertrag setzt auf eine simple Formel: Mehr Waffen gleich mehr Sicherheit. Und das ist grundlegend falsch. Meine Damen und Herren, jeder Euro, der in Langstreckenraketen fließt, fehlt in Krankenhäusern, Schulen und in der sozialen Infrastruktur. Wir brauchen keine neuen Waffensysteme. Wir brauchen mehr Investitionen in Diplomatie, Konfliktprävention und zivile Krisenbewältigung. Ebenso problematisch ist, dass dieser Vertrag in der Migrationspolitik vorsieht. Migration wird hier fast ausschließlich als Bedrohung und Sicherheitsproblem thematisiert. Kein Wort über legale und sichere Fluchtwege, kein Wort über die Ursachen von Flucht und Vertreibung. Wer aber Grenzen dicht macht, ohne sichere Alternativen zu schaffen, betreibt das Geschäft der Schleuser und trägt Mitverantwortung für den Tod im Ärmelkanal. Damit muss endlich Schluss sein. Besonders vermissen wir in diesem Vertrag, dass es kein klares Bekenntnis zum Völkerrecht enthält. Gerade jetzt, da sich USA und Israel über das Völkerrecht hinwegsetzen und illegale Angriffskriege führen, wäre ein solches Signal aus Europa dringend notwendig gewesen. Stattdessen erleben wir diese Woche, wie Bundeskanzler Merz in Washington erneut sich Donald Trump anbietet und dessen Kriegsrhetorik einfach übernimmt. Das ist einfach zum Fremdschämen, und damit muss endlich Schluss sein. Meine Damen und Herren, ein Freundschaftsvertrag zweier Demokratien in Zeiten internationaler Unsicherheit ist wichtig und richtig. Aber dieser hier gründet auf Aufrüstung und Abschottung. Dem können wir als Linke nicht zustimmen. Es muss Schluss sein mit Militarisierung und der Kriegstreiberei. Vielen Dank.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat Herr Abgeordnete Stefan Mayer das Wort. Bitte.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter! In politischen Debatten wird das Adjektiv historisch ja häufig inflationär verwandt. Ich bin der festen Überzeugung, heute trifft es aber zu. Heute ist wirklich ein historischer parlamentarischer Tag, an dem wir über den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag, über den Kensington-Vertrag abstimmen. Es war das frühere britische Staatsoberhaupt, Königin Elisabeth II., die bei ihrem ersten Besuch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg im Mai 1965 übersetzt gesagt hat: Europa kann sich keine Spaltung leisten. Die Welt erwartet von Europa Zusammenarbeit. Und ich bin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor der festen Überzeugung, es ist ein historisches Geschenk, dass nachdem Großbritannien und Deutschland, unsere beiden Völker, im letzten Jahrhundert in zwei schrecklichen, verheerenden Weltkriegen einander feindselig gegenüberstanden und sie sich und wir uns einander sehr, sehr viel zugetan haben und zugefügt haben, dass wir mittlerweile freundschaftlich miteinander verbunden sind. Das ist ein Geschenk, für das wir dankbar sein dürfen. Und natürlich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, hängt dieser Kensington-Vertrag unmittelbar mit dem Brexit zusammen.
Der 23.06.2016 war ein Schicksalstag, nicht nur für Großbritannien, sondern für die gesamte Europäische Union. Ich persönlich bedauere den Austritt Großbritanniens aus der EU nach wie vor. Und Frau Kollegin von Storch, ich finde es interessant, dass Sie hier in Ihrer Rede die Gesinnungsgemeinschaft zu Nigel Farage so betonen. Es war gerade Nigel Farage, der im Vorfeld des Votums, des Bürgerentscheids am 23.06. den britischen Wählerinnen und Wählern weismachen wollte, sie sparen sich 300 Millionen Pfund im Jahr, in der Woche im nationalen Gesundheitssystem. All diese Ankündigungen von Nigel Farage haben sich nach dem Brexit als absoluter Lug und Betrug herausgestellt. Und das ist die gleiche Taktik, Frau von Storch, die Sie hier in Deutschland anwenden. Deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie Ihre Gesinnungsgemeinschaft mit Nigel Farage heute sehr authentisch und sehr eindrucksvoll deutlich gemacht haben. Und ich sage hier auch sehr selbstkritisch, nach dem Brexit sind Fehler gemacht worden, auch seitens der Europäischen Kommission. Ich sage dies wirklich auch etwas mit einem kritischen Blick in Richtung Brüssel. Man hat teilweise versucht, auch so ein Stück weit den Briten den Denkzettel zu verpassen. So nach dem Motto, naja, jetzt sollt ihr mal sehen, wo ihr bleibt, ihr seid nicht mehr in der EU. Natürlich, um dies klar zu sagen, muss es einen auch rechtlichen, klaren Unterschied, auch völkerrechtlichen Unterschied machen, ob man Mitglied der Europäischen Union ist oder ob man nicht Mitglied der Europäischen Union ist. Aber eines ist doch Fakt. Großbritannien ist in Europa. Großbritannien ist weiterhin ein wichtiger Partner in der NATO, in der G7, in der G20 und natürlich auch im bilateralen Bereich zwischen unseren beiden Ländern. Nach wie vor ist das Handelsvolumen sehr stark zwischen unseren beiden Ländern. 2.500 deutsche Unternehmen sind in Großbritannien tätig. Jedes zehnte ausländische Unternehmen in Deutschland ist in britischer Hand. Allein dies zeigt schon, wie eng die Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern sind. Aber daneben gibt es natürlich in zivilgesellschaftlicher, in kultureller Hinsicht unheimlich enge Verknüpfungen und Verbindungen. Über 400 sehr aktive, lebendige Städtepartnerschaften zwischen unseren beiden Ländern. Im letzten Jahr, in dem Erasmus Plus praktiziert wurde, haben 3.327 deutsche Studenten in Großbritannien an dortigen Hochschulen studiert. Deswegen ist es richtig, dass ab 2027 Großbritannien wieder partizipiert am Erasmus Plus Programm. Und es ist auch von ganz entscheidender Wichtigkeit, dass sich die Jugend stärker begegnet. Deswegen möchte ich nachdrücklich dafür werben, dass das ist ja Bestandteil des Entschließungsantrages, dass wir uns vielleicht für ein kleines, aber feines parlamentarisches Partnerschaftsprogramm stark machen, ähnlich dem Partnerschaftsprogramm mit den USA, und dass wir auch Überlegungen anstellen, ähnlich wie mit Frankreich, auch ein enger Partner Deutschlands, ein deutsch-britisches Jugendwerk ins Werk setzen. Ich bin der festen Überzeugung, auch wenn es ein althergebrachter Grundsatz ist, die Menschen, die sich einander begegnen, die einander kennenlernen, die das andere Land kennenlernen, die schießen auch nicht aufeinander und die sind auch nicht feindlich einander verbunden. Deswegen ist es wichtig, dass wir gerade auch der Jugend den entsprechenden Raum geben. Was ich persönlich an der Zusammenarbeit mit Großbritannien wirklich, ich sage das auch sehr, sehr persönlich, immer geschätzt habe, ist die sehr pragmatische Herangehensweise. Bei den Briten kann man sich wirklich auf Handschlagqualität verlassen. Und deswegen finde ich es gut, dass parallel zu dem Kensington-Vertrag 17 Projekte definiert wurden, an denen man ganz konkret gemeinsam zusammenarbeiten will. Im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit, im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Migrationspolitik. Ich bin der festen Überzeugung, dass schon ohnehin sehr gute und enge Verhältnis zwischen Deutschland und Großbritannien wird durch das Praktizieren dieses Kensington-Vertrages und das Umsetzen der darin festgeschriebenen Projekte noch intensiver und noch besser. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube wirklich, dass heute ein wichtiger Meilenstein gesetzt wird, der die Vertiefung der deutsch-britischen Beziehungen zum Inhalt hat, ein wichtiger Brückenschlag, der durch diesen Kensington-Vertrag vorgenommen wird. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Tür für Großbritannien in die Europäische Union auch weiterhin offen sein muss. Auch wenn die Entscheidung jetzt so getroffen wurde, vor 10 Jahren, wie sie getroffen worden ist, darf dies und soll dies keine Entscheidung für immer sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Großbritannien außerhalb der Europäischen Union mit weitem Abstand einer unserer wichtigsten Partner ist. Ich habe auf die wirtschaftlichen Verflechtungen hingewiesen. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass gerade auch im Bereich der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit wir auch sehr stark von Großbritannien und von den britischen Sicherheits- und vor allem auch Nachrichtendiensten profitieren, auch was die Sicherheit und die Gewährleistung der Sicherheit in Deutschland anbelangt. Und vor dem Hintergrund glaube ich wirklich, dass heute ein historischer Tag ist. Und um mit den Worten des wahrscheinlich berühmtesten oder eines der berühmtesten britischen Dichters zu enden, William Shakespeare, der Polonius im Hamlet in den Mund gelegt hat, die Freunde, die du hast und deren Treue du erprobt hast, binde sie an deine Seele mit Ringen aus Stahl. Und ich bin der festen Überzeugung, so ein Ring kann und soll auch dieser Kensington-Vertrag sein. In diesem Sinne bitte ich nachdrücklich um die Unterstützung und um die Zustimmung.
Nun hat für die AfD-Fraktion Frau Abgeordnete Nicole Höchst das Wort.
Frau Präsidentin! Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, die allererste Pflicht einer Regierung ist es doch, ihr Volk vor äußerer Aggression zu schützen und seine Überlebensfähigkeit und seine Lebensweise zu garantieren. Hoffentlich in Erfüllung dieser Pflicht sucht Deutschland Allianzen in einem sich rasant verändernden Weltgefüge. Zu einem Zeitpunkt, an dem die äußere und innere Bedrohung großenteils selbstverschuldet wächst und in dem die Gemengelage deutlich komplizierter ist als ein einfach strukturiertes Spannungsverhältnis zwischen NATO und Russland. Meine Damen und Herren, das kann ich Ihnen nicht ersparen, der werte Westen ist autoimmun geschwächt durch woke eingesteuerten Selbsthass, Unterwerfung des eigenen unter Fremdes, permanenten Klassen- und Geschlechterkampf, durch ungesteuerte Einwanderung von Menschen aus massiv inkompatiblen Kulturkreisen und Prägungen, durch Schwinden der inneren Sicherheit, durch massiven wirtschaftlichen Einbruch aufgrund der großen Transformation, die das Vehikel der Klimaneutralität reitet, durch das Kappen unserer christlichen Wurzeln. Die EU gleicht derweil einer Supernova, die sich noch einmal aufbläht, bevor sie zum schwarzen Loch wird. Daher ist es sogar klug, sich Verbündete außerhalb der EU zu suchen. Der vorliegende Vertrag spricht Zeugnis von empfindlichen deutschen Interessen in Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Gut. Bei Themen wie Rüstungskontrolle und Sicherheitspolitik kann der Vertrag aber zu Konflikten mit EU-Recht führen, wenn zum Beispiel London schneller oder anders handeln will als die EU. Schwierig. Während sich andere Staaten in Wort oder Taten von der Klimadoktrin lossagen, wollen Großbritannien und Deutschland ihre Klimawandel-Voodoo-Zusammenarbeit vertiefen, um ihre Wirtschaften einer gerechten Energiewende zu unterwerfen. Ernsthaft? England kann hier sicherlich noch eine ganze Menge von Deutschland lernen, meine Damen und Herren. Im Vertragstext steht kein Wort zur Möglichkeit von interventionistischen Klimaschutzmaßnahmen, obwohl hüben wie drüben an Klimamanipulationsmaßnahmen und Wettermanipulationsmaßnahmen geforscht wird. Aber Artikel 19 bekräftigt das Pariser Abkommen und damit den Raum dafür, eine potenziell gefährliche Wundertüte. Was kann Deutschland von England lernen? Nun, immerhin haben schon englische Gerichte die Frage "What is a woman?" zugunsten der Biologie entschieden. Ein Erfolg der Vernunft. Die berühmt-berüchtigte Tavistock Gender Clinic musste im März 2024 schließen. Heißt, keine Pubertätsblocker mehr außerhalb klinischer Studien. Der affirmative Ansatz als Allheilmittel bei kindlicher und jugendlicher Geschlechterdysphorie ist Geschichte. Ein Segen für die britische Jugend und damit die britische Gesellschaft. Die Stadtbild-Schulhof-Schwimmbad-Problematik ist beiden Nationen eigen. Lösung Fehlerzeige. Der One-Health-Ansatz blinkt in Richtung Pharmalobby und Souveränitätsabgabe an die WHO. Höchst umstritten. Meine Damen und Herren, es wird höchste Zeit, dass Deutschland aufwacht. Aufwacht vor Gefahr und Verantwortung, nicht scheut vor der Frage, erfüllen die jeweiligen Regierungen ihre allerheiligste Pflicht gegenüber Deutschland und Großbritannien? Wer diese Frage nicht stellt, und wenn wir diese Frage nicht stellen, wird es niemand mehr tun. Dafür werden machtsichernde Abkommen, Algorithmen und entsprechende Gesetze schon sorgen. Bitte. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Sebastian Rohloff das Wort. Bitte.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ich bin ja am heutigen Tag fast geneigt, Madam Speaker zu sagen, aber ganz so weit ist es noch nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Andrew, lieber Kieran, ein großer Tag für das deutsch-britische Verhältnis. Wir haben es schon mehrfach gehört heute. Man muss es aber noch mal betonen. Wir schlagen heute nichts weniger als ein neues Kapitel in der engen Partnerschaft unserer beiden Länder auf und geben ihr ein neues, dauerhaftes Fundament. Und dieses Fundament zu einem Zeitpunkt, wo Stärke, Verlässlichkeit und Zusammenhalt in Europa so dringend gebraucht werden wie selten zuvor. Und wir müssen sagen, dass das Verhältnis in den letzten Jahren auf einem Allzeithoch angekommen ist. Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis beharrlicher Arbeit, des Engagements einerseits der Regierung Scholz, das die Regierung Merz nahtlos übernommen hat, aber auch das große Bekenntnis der Regierung Starmer auf der anderen Seite, hat neue Vertrauensgrundlagen geschaffen. Und in diesem Fall möchte ich mich auch noch mal ganz ausdrücklich, insbesondere auch bei den Beamtinnen und Beamten bedanken, in den Außenministerien, im Kanzleramt, im Cabinet Office und in den Botschaften, ohne die man die politischen Leitlinien auch nicht so gut mit Leben gefüllt hätte. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an die sogenannte Arbeitsebene. Und dass dieser Vertrag im Vereinigten Königreich auf so große Zustimmung gestoßen ist, zeigt, wie sehr beide Seiten darauf gewartet haben, dass diese Partnerschaft endlich auf eine feste Grundlage nach dem Brexit gestellt wird. Die Rede seiner Majestät des Königs in dieser Stelle war als Symbol wichtig bezüglich ihrer Inhalte, aber auch der Umstand, dass sie weite Teile auf Deutsch gesprochen wurde, kann man als historisch bewerten. Und auch das Engagement unseres Bundespräsidenten, zum Beispiel beim Staatsbesuch im Dezember, zeugen eindrucksvoll davon, dass es höchste Priorität hat. Und dieser Vertrag wird in fünf wesentlichen Bereichen unmittelbare Wirkung entfalten. Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit zum Beispiel, wo wir uns mit der Trinity House-Vereinbarung zum Aufbau einer vertieften und langfristigen Verteidigungspartnerschaft committen. In Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, von KI bis zu einer geplanten Direktverbindung London-Deutschland mit dem Zug, bei innerer Sicherheit und Migration, bei Klima und Energie, mit gemeinsamer Nordsee-Infrastruktur und beim Austausch zwischen den Menschen, angefangen bei E-Gates für britische Staatsangehörige bis hin zum endlich visafreien Schüleraustausch. Dieser Vertrag ist kein Dokument für Archive oder Schaufenster. Er lebt durch die Menschen, die ihn mit Inhalt füllen, und Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel nach London oder Großbritannien fahren, Studierende aus Deutschland, die an britischen Universitäten forschen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch binationale Projekte zusammenwachsen, und allen anderen, die zum Beispiel durch Reise, Kultur oder Sport erleben, was uns verbindet. Und es ist ein großer Meilenstein, dass das Vereinigte Königreich endlich wieder bei Erasmus Plus dabei ist. Das geht in die genau richtige Richtung. Und wir müssen auch die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten noch enger verzahnen. Die All-Party Parliamentary Group in Germany einerseits und die deutsch-britische Parlamentariergruppe bei uns sind lebendige Beispiele, wie man eng zusammenarbeitet. Und hier sind wir eher noch damit konfrontiert, dass die Briten immer sagen, jetzt macht mal schneller, konstituiert euch, wir wollen mehr machen, wir wollen mehr Treffen organisieren und das politisch mit Leben füllen. Und das tun wir. Da großer Dank an Mark Hendrick, Phil Brickell, Anneliese Dodds, Baroness Smith und Lord Kirkhope, die das mit Leben füllen. Und auch wirtschaftspolitisch werden wir nicht nachlassen. Es macht Sinn, bei SAFE oder beim Industrial Accelerator Act zum Beispiel Großbritannien enger mit einzubeziehen, weil strategische Autonomie auch kluge Partnerschaft bedeutet. Ich darf mit einem abgewandelten Zitat des Kollegen Coleman bei der entsprechenden Debatte in Westminster Hall schließen. Mein Niveau ist ja nicht so hoch wie des Kollegen Mayer, deswegen mache ich es ein bisschen kürzer. The United Kingdom will always have a special place in my heart as well
as in the hearts of the people of Germany, the treaty is a big step forward to build an even closer relationship based on friendship. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Bitte noch mal den Hinweis, auch wenn wir Sprachen anderer Länder nutzen, was schön ist, die Übersetzung mitzugeben, weil wir auch Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die unter ich weiß, die Redezeit ist sehr, sehr kostbar, aber es geht um die besondere Verortung in den Herzen der anderen. Insofern schnelle Zusammenfassung, Summary. Jetzt kommen wir zur linken Fraktion. Ich rufe Sie gerade noch auf, wer Sie sind. Jetzt hat der Abgeordnete Herr Ulrich Toden das Wort. Bitte sehr, jetzt ist Ihr Einsatz gefragt. Danke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Freundschaft zwischen Deutschland und Großbritannien ist kein Luxus. Sie ist eine notwendige Lehre aus der Geschichte zweier von Deutschland begonnener Weltkriege. Heute sind beide Länder einander mit Recht zutiefst verbunden. Vieles haben wir gemeinsam, im Guten wie auch geteiltes Leid. Und angesichts der wachsenden Brüchigkeit der regelbasierten Weltordnung und des schwindenden Respekts gegenüber dem Völkerrecht ist ein Freundschaftsvertrag zweier Demokratien zudem ein starkes Zeichen an Autokraten und Imperialisten wie Trump oder Putin. Und starke Zeichen für das Völkerrecht brauchen wir in diesen Tagen, weiß Gott, dringender denn je. Ein solcher Vertrag zeigt auch, dass eine nationalistische Politik, die Menschen voneinander trennt und damit letztlich auch zum Brexit geführt hat, gescheitert ist. Menschen wieder zusammenzubringen durch vermehrte persönliche und kulturelle Begegnung und besonders durch intensiveren Jugendaustausch ist richtig und wichtig. Leider belässt es die Bundesregierung nicht dabei. Und da kulturelle Begegnungen so wichtig sind, ermöglicht Ihnen jetzt eine solche, nämlich mit dem schon bereits zitierten William Shakespeare. Der schreibt über die Freundschaft in Antony and Cleopatra, zweiter Akt, sechste Szene: "The band that seems to tie their friendship together will be the very strangler of their amity." Im Klartext: Wer die Freundschaft zu fest zusammenzubinden sucht, erdrosselt diese am Ende. Und genau das tut die Bundesregierung mit diesem Vertrag. Denn sie belassen es eben nicht bei der Freundschaft. Eine gemeinsame Migrationsabwehr, wie Sie es hier wollen, verbindet Menschen nicht. Sie trennt sie, meine Damen und Herren. Und natürlich steht in diesem Vertrag auch Ihr Verständnis von Sicherheitspolitik zentral. Sie können es gar nicht abwarten. Die Erleichterung von Rüstungsexporten sollen für britische Firmen noch vor offizieller Unterzeichnung des Übereinkommens über Ausfuhrkontrollen vorläufig in Kraft gesetzt werden. Damit können künftig Rüstungsgüter zur Weiterverarbeitung hin und her geliefert, woanders eingebaut und am Ende sogar in Drittstaaten exportiert werden. Doch damit immer noch nicht genug. Das verteidigungspolitische Kernstück des Vertrags ist eine bilaterale Beistandsklausel, die sogar über Artikel 5 des Nordatlantikvertrags hinausgeht. Beide Länder betrachten künftig jede strategische Bedrohung des Partners als eigene Bedrohung. Was genau soll das denn bitte heißen? Ist das nur handwerklich schlecht gemachte Lyrik oder wollen Sie wirklich eine entgrenzte Nibelungentreue? Mit dem Anliegen eines deutsch-britischen Freundschaftsvertrages stoßen Sie bei uns grundsätzlich auf offene Türen. Dann aber bitte wirkliche Freundschaft auf der Grundlage von Frieden und Völkerverständigung. Aber nicht als Freundschaft verkleidetes Säbelrasseln, meine Damen und Herren. Der Vertrag in der vorliegenden Form ist für uns daher nicht zustimmungsfähig. Danke.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Bastian Ernst das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Botschafter Mitchell, verehrte Gäste, der Kensington-Vertrag ist ein Freundschaftsvertrag von historischer Tragweite. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Deutschland mit seinen einstigen Kriegsgegnern ausgesöhnt. Der Anfang machte 1963 das Freundschaftsabkommen mit Frankreich, der sogenannte Élysée-Vertrag, und 1991 folgte dann der Vertrag mit Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Der Kensington-Vertrag ist nun ein weiterer wichtiger Schritt und ein Puzzleteil in der europäischen Geschichte der Aussöhnung. Dabei geht es aber nicht nur um Aussöhnung mit einem ehemaligen Kriegsgegner, sondern auch um unsere Dankbarkeit für den Beitrag der Briten für die Befreiung Deutschlands von der NS-Herrschaft. Als Niedersachse bin ich ein Kind der ehemaligen britischen Besatzungszone und daher auch persönlich sehr dankbar dafür, dass ich in einer freiheitlichen Demokratie groß werden durfte. Das habe ich ganz maßgeblich unseren britischen Befreiern und Freunden zu verdanken. Und dafür vielen lieben Dank. Dieser Blick in die Geschichte ist aber nicht nur ein historischer Exkurs. Nein, er ist heute leider wieder ganz aktuell. Gerade heute sehen wir wachsende Bedrohung und Angriffe auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, insbesondere durch Russland. Daher ist es jetzt wichtiger denn je, dass wir als Partner der freien Welt zusammenstehen und uns gemeinsam gegen diese Bedrohung zur Wehr setzen. Es ist daher gut und richtig, dass die Unterstützung der Ukraine gleich als erstes von 17 gemeinsamen Leuchtturmprojekten im Kensington-Vertrag genannt wird. Wenn Russlands Angriffskrieg schon nicht verhindert werden konnte, dann müssen wir wenigstens dafür sorgen, dass dieser Krieg nicht Schule macht. Der Angriffskrieg Putin darf sich nicht lohnen, denn sonst wird er sich anderswo wiederholen. Unsere Botschaft ist eindeutig. Das Vereinigte Königreich und Deutschland stehen an der Seite der Ukraine, denn sie verteidigt an vorderster Front unsere freiheitlichen Werte. Aber auch darüber hinaus erkennt man beim Lesen des Kensington-Vertrages, dass sich Europa seit dem russischen Angriffskrieg in einer ganz neuen Sicherheitslage befindet. Das Bekenntnis zu einer engeren Beziehung zum Vereinigten Königreich kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern es steht im Kontext eines Europas, in dem Bedrohungen von außen zunehmend und umfassend spürbar sind. Der Freundschaftsvertrag stärkt daher auch das E3-Format gemeinsam mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich. So lassen sich Maßnahmen bündeln, um gemeinsam voranzugehen. Meine Damen, meine Herren, der Kensington-Vertrag leistet in diesem Kontext einen entscheidenden Beitrag zur europäischen Sicherheit, indem wir unsere Verteidigungsfähigkeiten gemeinsam stärken und uns widerstandsfähiger machen, wird die Sicherheit in Europa und im ganzen euroatlantischen Raum als Ganzes gefestigt. Wir müssen eine glaubwürdige und wirksame Abschreckung gegenüber unseren äußeren Bedrohungen sicherstellen. Ein weiteres wichtiges Leuchtturmprojekt ist daher der Aufbau einer Deep Precision Strike-Fähigkeit zur konventionellen Abschreckung in Europa. Darüber hinaus fördern wir die Kooperation der deutschen mit der britischen Rüstungsindustrie. Bei der Ausrüstung und Modernisierung unserer Streitkräfte wollen wir, dass wirksame militärische Fähigkeiten auf effiziente Weise bereitgestellt werden. Dadurch sollen nationale Engpässe minimiert und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Wir begrüßen daher auch den britischen Beitritt zum Übereinkommen über Ausfuhrkontrollen im Rüstungsbereich, das zuvor Deutschland mit Frankreich und Spanien abgeschlossen hatten. Auch so leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung Europas als leistungsfähigen Standort der Verteidigungsindustrie. Die Zusammenarbeit der deutschen Marine mit der Royal Navy möchte ich an dieser Stelle noch besonders hervorheben. Angriffe auf Unterwasserinfrastruktur wie Kabel oder Pipelines stellen eine erhebliche Bedrohung für unsere Wirtschaft, Kommunikation und Energieversorgung dar. Deutschland muss diesen Bedrohungen begegnen. Wir intensivieren daher die Zusammenarbeit mit unserem Verbündeten am Nordatlantik. Bereits im November vergangenen Jahres begann mit der Auslieferung des Aufklärungsflugzeugs P-8 Poseidon eine neue Ära der deutschen Marine. Die Ausbildung der deutschen Besatzung durch die Royal Navy, die zu den 17 Leuchtturmprojekten zählt, fügt sich damit als weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg ein. Die Poseidon-Flugzeuge sind dabei ein wichtiger Baustein für gemeinsame U-Boot-Abwehroperationen im Nordatlantik. Hybride Kriegsführung umfasst jedoch längst nicht mehr nur klassische militärische Dimensionen. Sie betrifft nicht nur Land, See und Luft, sondern auch den Welt- und Cyberraum. Und daher ist es auch ein Thema, eine entschlossene und vielseitige Antwort zu fordern. Der Vertrag warnt ausdrücklich vor hybriden Bedrohungen, insbesondere durch Russland, und ausländischen Einflussnahmen, die darauf abzielen, die nationale Sicherheit und demokratische Werte zu untergraben. Umso wichtiger ist daher das gemeinsame Bekenntnis zum Aufbau resilienter Gesellschaften und das Stärken der Kooperation in der Cybersicherheit. Meine Damen, meine Herren, der britische Freundschaftsvertrag setzt neue Maßstäbe. Das Abkommen schafft einen breiten Rahmen für unsere Zusammenarbeit. Wir setzen uns das Ziel, gemeinsam an Antworten auf weltweite Herausforderungen zu arbeiten. Unsere Sicherheit können wir nur gemeinsam gewährleisten. Genau hierfür steht der Kensington-Vertrag. Indem wir unsere Verteidigungsfähigkeiten gemeinsam stärken, uns widerstandsfähiger machen, wird die Sicherheit in Europa und im euroatlantischen Raum insgesamt gefestigt.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Alexander Wolf das Wort.
Verehrtes Präsidium, Exzellenz, meine Damen und Herren. Auch wir stehen zur deutsch-britischen Freundschaft, allerdings nicht so wie in diesem Vertrag. Und wir sprechen ja auch über die Folgen des Brexit. Vor 2 Monaten kam der Paukenschlag, Stichwort illegale Migration. Großbritannien drohte kooperationsunwilligen Herkunftsländern mit vollständigen Visastopps. Sofort erklärten sich afrikanische Staaten wie Angola und Namibia dazu bereit, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Gegen den Kongo, der nicht spurte, wurden bereits Maßnahmen ergriffen. Man sieht, der Brexit, trotz aller Unkenrufe globalistischer Kreise, hat sehr positive Auswirkungen auf die britische Souveränität. Keine Ausrede, das ginge nicht wegen Brüssel. So bekämpft man illegale Migration. Wer weiterhin in europäische Länder einreisen will, soll gefälligst seine ausreisepflichtigen Staatsbürger zurücknehmen. Und diesen Beschluss fasste nicht etwa eine rechtspopulistische Regierung, sondern Labour. Bei denen ist nämlich, vielleicht auch aufgrund der furchtbaren Massenvergewaltigungen englischer Mädchen durch Pakistanis, eine deutlich steilere Lernkurve zu beobachten als bei unseren Sozis. Außerdem führt Nigel Farage seit fast einem Jahr in sämtlichen Umfragen mit Stimmenanteilen von bis zu 35%. Zehntausende Illegale kommen jährlich über den Ärmelkanal, zum Teil mit Hilfe von Schleuserbanden aus Deutschland. Wir sind es den Briten schuldig, diese Banden zu zerschlagen, so wie wir das auch von den Südeuropäern erwarten. Die Briten sind uns bei der Bekämpfung illegaler Migration voraus, und eine Kooperation tut längst Not, auch wenn das Thema in dem Vertrag allzu schmal adressiert ist. Auch eine Vertiefung der Rüstungszusammenarbeit tut Not, zumal ein gemeinsames Raketenprogramm. Denn schon seit den 1990ern, als die Franzosen ihre S-3-Produktion außer Dienst stellten, besitzt Europa keine eigene Mittelstreckenproduktion mehr. Wir degradierten zum Lala-Land. Die geschichtsvergessenen Westeuropäer dachten 1990, nun sei das Ende der Geschichte gekommen. Wir sehen alle, was für ein Irrtum das war. Es ist höchste Zeit, das zu ändern. Das wird im Vertrag richtigerweise bekräftigt. Aber das ändert nichts an dem notorischen Klimawahn, der aus dem Vertrag spricht. Meine Kollegin Beatrix von Storch sprach weitere dieser ideologischen Punkte an. Nochmal, auch wir plädieren für eine vertiefte deutsch-britische Zusammenarbeit, insbesondere in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, aber nicht so. Wir betonen zugleich, wir stehen zu Europa, aber Europa ist größer als die EU. Die künftigen Verträge in beidseitigem Interesse werden nicht durch Labour und die immer kleinere GroKo geschlossen werden, sondern die werden wir gemeinsam mit
Ihre
Nigel
Zeit
Farage aushandeln.
Abgelaufen.
Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Herr Abgeordnete Dr. Ralf Stegner das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Botschafter. Ich nehme an, Herr Botschafter, Ihr britischer Humor reicht aus, um diese Dinge zu ertragen. Das gehört bei uns zur Meinungsfreiheit, dass man hier auch viel Unsinn vortragen darf. Mit dem hat es nichts zu tun, was wir hier inhaltlich wollen. Im vergangenen Jahr haben Bundeskanzler Merz und Premierminister Starmer in London das erste deutsche Freundschaftsvertrag seit dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet. Heute ratifiziert der Deutsche Bundestag dieses Abkommen. Das tun wir mit Überzeugung, das tun wir mit Freude und auch mit Dankbarkeit für die deutsch-britische Freundschaft. Der Moment hat aber auch seine eigene Ironie. 2016 hat Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Das war schlecht für Europa, eine Tragödie für Großbritannien. 10 Jahre später ratifizieren wir diesen Vertrag. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich lasse mir die Hoffnung auf eine Art Wiedervereinigung nicht nehmen, dass Großbritannien wieder zurückkehrt in die Europäische Union, wo sie hingehört, meiner Meinung nach. Und der vorliegende Vertrag zeigt eben auch, dass Zollregeln und eigene Währung die starken Bande nicht kaputt machen können. Der Kensington-Vertrag schließt, wie die Präsidentin vorhin zu Recht hingewiesen hat, das Dreieck zwischen Frankreich, England und Deutschland. Und es ist unser gemeinsamer Wille, mit friedlich und sicher und demokratisch in Europa zusammenzuleben, auch mit unseren britischen Freunden. Der Vertrag trägt auch eine sozialdemokratische Handschrift. Die enge Bande zwischen Olaf Scholz und Keir Starmer haben den politischen Boden bereitet. Und unser Verteidigungsminister Boris Pistorius hat mit seinem Kollegen das Trinity House Abkommen vorher unterzeichnet. Wir haben übrigens auch gezeigt, dass zwei Schwesterparteien bewiesen haben, dass progressive Regierungen Brücken bauen können, wo nationalistische Kräfte nur eine Abrissbirne und neue Mauern kennen. If nothing goes right, go left, könnte man scherzhaft sagen. Aber ich will in Richtung der Kollegen von der Union sagen, ich bedanke mich ausdrücklich bei Bundeskanzler Merz und dem Außenminister Wadephul, dass das fortgesetzt worden ist und zum Erfolg geführt worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen aber, und übrigens der Besuch des Königs, ich bin wirklich überzeugter Republikaner, aber der sympathische Besuch des Königs hier und die Rede, die er gehalten hat, zeigt auch, dass da eine ganze Menge an Gemeinsamkeit vorhanden ist. Im Vertrag ist aber nur so gut wie die Gesellschaften, die dahinter stehen. Völkerrechtliche Vereinbarungen brauchen gesellschaftliche Substanz. Sie brauchen parlamentarischen Austausch, sie brauchen Menschen, die das mit Leben füllen. Menschen, die im echten Leben über mehr als Politik reden. Und da haben wir noch ein paar Baustellen. Seit dem Brexit ist der Schüleraustausch um 80% eingebrochen. Das ist sehr bedauerlich. Und deswegen begrüßen wir, dass das Vereinigte Königreich ab 2026 die Schülersammellisten wieder einführt. Wir wollen ein deutsch-britisches Jugendwerk, so wie wir das mit Frankreich haben. Und wir wollen, dass junge Menschen sich begegnen, sich kennenlernen, miteinander streiten, lachen, lernen und lieben. Das gehört nämlich dazu. Und das ist viel, viel besser als das, was im letzten Jahrhundert stattgefunden hat. Wir können da deutlich mehr. Und im Dezember hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ruinen der Coventry Cathedral besucht. Von deutschen Bomben zerstört, heute ein Weltsymbol der Versöhnung. Das zeigt eben auch, warum wir das tun müssen, damit das nie wieder geschieht, was in der Vergangenheit gewesen ist. Und das zeigt eben auch, dass, was alles möglich ist, wenn Menschen den Willen zur Freundschaft aufbringen. Winston Churchill, ein bekannter und wortgewaltiger Redner, hat mal gesagt, Politiker wissen nie so ganz genau, was aus dem wird, was sie tun. Das gilt ja generell. Und deswegen sollten wir gleich das Anständige tun. Heute tun wir das Anständige, indem wir diesen Vertrag unterzeichnen, dem ich eine große Zukunft wünsche. Und ich glaube, die Freundschaft, die wir miteinander haben, die übersteht auch die Krisen, die wir gegenwärtig erleben. Nichts ist besser als Freundschaft. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Und zum Abschluss dieser Debatte hat für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Dr. Daniel Zerwin das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Bürger, sehr geehrter Herr Botschafter! Die Bundesregierung hat mit dem Kensington-Vertrag Chancen vertan. Ziel war die Völkerverständigung, aber dazu müsste man sich orientieren, was die Völker wirklich wollen. Und das hat Beatrix von Storch ja auch gerade dargestellt. Leider geschieht das im Vertrag viel zu wenig. Mein Thema ist die Verteidigungspolitik. Und hier haben wir auch gute Ansätze gesehen. Deswegen hatten wir zunächst im Verteidigungsausschuss auch zugestimmt. Aber viele Dinge werden nicht zum Ende gedacht und deswegen musste korrigiert werden. Dabei sind die Voraussetzungen eigentlich ideal. Zwischen Großbritannien und Deutschland gibt es eine jahrzehntealte kameradschaftliche Zusammenarbeit im Bereich Militär. Gerade in Nordrhein-Westfalen, dem Land, aus dem ich komme, war und ist die Zusammenarbeit besonders eng und fruchtbar. Ich selbst bin während meines Afghanistan-Einsatzes vom britischen Militär von Faisalabad nach Kabul geflogen worden, zu einem Zahnarzttermin. An Bord gab es Tee vom Lademeister, kredenzt, setz britisch. Das ist britisch, meine Damen und Herren. Aber zurück zum Vertrag. Hervorheben möchte ich auch erfolgreiche gemeinsame Rüstungsprojekte, uns auch gerade schon angesprochen worden von meinen Kollegen. Kampfflugzeuge, Tornado und Eurofighter, jahrzehntelang Meteor, Luftkampfrakete, Radpanzer, Boxer, auch sehr stark im Afghanistan-Einsatz. Und natürlich aktuell Zusammenarbeit bei Drohnen- und Langstreckenwaffen. Man sieht, es braucht kein Bürokratiemonster EU für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Europa. Denn die Probleme werden deutlich bei FCAS, Prestigeprojekt zwischen Frankreich und Deutschland. Beide Länder sind nicht in der Lage, ein gemeinsames Kampfflugzeug zu entwickeln. Das Ganze wird wahrscheinlich ein Rohrkrepierer werden und es droht ein Milliardengrab für den Steuerzahler zu werden. Dabei brauchen wir Kooperation, zum Beispiel bei der nuklearen Abschreckung. Hier könnte das Vereinigte Königreich ein wichtiger neuer Partner sein. Also, alles vernünftige Ansätze, leider nur zu kurz gedacht. Stattdessen Energiewende, Klimaquatsch und es fehlt eigentlich nur noch feministische Außenpolitik. Das hat alles nichts mit einem vernünftigen Vertrag zu tun und aus diesem Grunde müssen wir leider ablehnen. Vielen Dank.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich schließe hiermit die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zu dem Vertrag vom 17. Juli 2025 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich, Großbritannien und Nordirland über Freundschaft und bilaterale Zusammenarbeit. Der Auswärtige Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4520 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 3945 anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bedanke mich. Der Gesetzentwurf ist angenommen worden von den Stimmen der CDU, CSU, Grüne und SPD bei Ablehnung der AfD und Enthaltung der Linken. Unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 4520 empfiehlt der Ausschuss, eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung, war meine Frage. Danke sehr. Wer ist dagegen? Und wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen mit den Stimmen von CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen und SPD bei Ablehnung der Fraktion der AfD und Enthaltung der Linken. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Anhaltspunkte für deutsche Bezüge zu den Epstein-Akten systematisch untersuchen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart und die Debatte eröffnet die AfD-Fraktion mit dem Abgeordneten Herr Dr. Götz Frömming. Bitte.
Moment. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die zweite Person, der ich ausgeliehen wurde, war ein Psychologieprofessor, dessen Forschung Epstein mitfinanziert hat. Der Psychologe war nur der erste von vielen Akademikern von renommierten Universitäten, denen ich sexuell dienen musste. Das, meine Damen und Herren, schreibt Virginia Roberts Joffrey, das wohl prominenteste Opfer des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein, in ihrem Buch Nobody's Girl. Am 25. April letzten Jahres nahm sich die Mutter von drei Kindern im Alter von nur 41 Jahren das Leben. Sie war nur ein Opfer von vielen. Meine Damen und Herren, es gibt Dinge, die sind so monströs und so abgrundtief böse, dass es schwer ist, sie sich vorzustellen und noch schwerer, sie in Worte zu fassen. Der Epstein-Komplex gehört zweifelsohne dazu. Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, Licht ins Dunkel zu bringen. Ende Januar hat das US-Justizministerium Millionen Dokumente veröffentlicht. Seitdem kommt es rund um den Globus beinahe täglich zu Rücktritten, Entlassungen und Verhaftungen meist prominenter Persönlichkeiten. In Europa sind das norwegische und das englische Königshaus betroffen, sowie mit Peter Mandelson auch